Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Vor ein paar Jahren haben wir es in Deutschland wieder so ein bisschen auf den Schirm gekriegt, dass wir gesagt haben, Mission ist ja nicht bloß irgendwo ganz weit weg, sondern dass auch in Deutschland es nötig ist, Gemeinden wieder zu gründen. Ne? Und ich habe das manchmal so ein bisschen mitgekriegt, so aus der Entfernung, was das für ein manchmal sehr kurzsichtige Geschichte war. Es gab da so eine Welle, da haben viele irgendwo gedacht, naja, machen wir mal schnell Gemeinde, ne? Gründen wir mal schnell eine Gemeinde. Und dann ging das oft ziemlich kläglich wieder ein. Wenn ich in die Apostelgeschichte schaue, dann hat auch Paulus sich viel Gedanken gemacht. Wir lesen in der Bibel ja oft Missionsreisen des Paulus, steht dann als Überschrift drüber. Erstens mal waren es oft gar nicht Missionsreisen. Paulus ist in eine Stadt gezogen. Er hatte gar nicht vor, da gleich wieder abzureisen. Meistens wurde er ziemlich bald vertrieben. Aber es war nicht irgendwo, dass er gesagt hat, ich mache jetzt mal eine Rundreise, sondern dass er da, wo er war, war er ganz. Und manches Mal war dieser Aufenthalt sehr kurz, wie in Thessalonich. Und ich habe so gedacht, bei dem Predigttext, der fängt heute an, der 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, da schreibt er, ihr wisst ja selbst, liebe Geschwister, dass unser Besuch bei uns nicht vergeblich war. Dass unser Besuch bei euch nicht vergeblich war. Dann liest man in der Apostelgeschichte nochmal nach, Kapitel 17. Paulus kam dahin, war ganze 3 Wochen in der Stadt. An 3 Sabbaten hat er in der Synagoge gelehrt. Und dann haben seine Gegner so einen Aufstand angezettelt, dass einer von den Leuten, von den Mitarbeitern dort verprügelt wurde und die anderen sind weitergezogen. Wenn wir heute sagen, wir waren 3 Wochen in einer Stadt und haben eine Evangelisation gemacht und dann wurde einer von uns so verprügelt, dass die anderen weitergezogen sind, dann würden wir wahrscheinlich nicht sagen, ihr wisst, dass wir sehr, sehr erfolgreich bei euch waren, oder? Das würden wir wahrscheinlich nicht als Erfolg verbuchen. Wann ist der Besuch eines Missionars in einer Stadt erfolgreich? Wann ist eine Gemeinde in einer Stadt erfolgreich? Wann sind die Jahrzehnte einer Stadt, in der sie in einer die Gemeinde dieser Stadt ist, wann ist das erfolgreich? Wann ist der Dienst eines Pastors in einer Gemeinde erfolgreich? 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2. Ihr wisst ja selbst, liebe Geschwister, dass unser Besuch bei euch nicht vergeblich war. Vorher in Philippi hatten wir noch viel zu leiden und waren misshandelt worden, wie ihr ebenfalls wisst. Doch dann schenkte Gott uns neuen Mut, euch trotz vieler Widerstände das Evangelium offen zu verkündigen. Denn unsere mahnende Botschaft ist keinem Irrtum entsprungen, und wir hatten auch keine unsauberen oder betrügerischen Absichten dabei. Nein, Gott hat uns geprüft, er hat uns für geeignet gehalten und uns so mit dem Evangelium betraut. Deshalb verkünden wir diese Botschaft, nicht um Menschen zu gefallen, sondern wir tun es in der Verantwortung vor Gott, der unsere Motive hinterfragt. Ihr wisst, dass wir nie versucht haben, uns mit schönen Worten bei euch einzuschmeicheln oder uns gar an euch zu bereichern. Dafür ist Gott unser Zeuge. Wir haben auch niemals die Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen. Obwohl wir als Apostel von Christus mit Autorität hätten auftreten können, sind wir behutsam mit euch umgegangen, wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kleinen sorgt. Wir hatten euch so sehr ins Herz geschlossen, dass wir bereit waren, euch nicht nur die gute Botschaft von Gott weiterzugeben, sondern unser eigenes Leben mit euch zu teilen. Der 1. Thessalonicher Brief, vermutlich der 1. Brief, den Paulus überhaupt schreibt. Auf der 2. Missionsreise, weil er so überraschend die Stadt verlassen musste. Etwas mehr als 3 Wochen vielleicht war er dort Und in der Zeit kamen einige Leute zum Glauben. Wenige Juden, etwas mehr Griechen. Kamen zum Glauben an Jesus und jetzt macht er sich natürlich Gedanken, was wird aus diesen Leuten? Wenn wir irgendwo 3 Wochen waren in der Stadt und da sind Leute zum Glauben gekommen und wir ziehen weiter, dann machen wir uns Gedanken. Ja, wie werden die sich geistig entwickeln? Wie werden die jetzt irgendwo weiter den anderen in ihrer Umgebung von Jesus erzählen? Und wir haben es ja letzte Woche gehört, dass er gesagt hat, überall in Griechenland redet man davon, dass ihr euch von den Götzen abgewandt und dem lebendigen Gott dient. Was wird er ihnen jetzt sagen? Wie sollen sie diese Gemeinde weiterführen? Was ist für sie wichtig? Wie sollen sie jetzt dort im Norden von Griechenland anderen das Evangelium verkünden, nachdem Paulus nicht mehr dort ist? Wird er ihnen jetzt hier einige Tipps geben, ein Strategiekonzept vorstellen und sagen, macht es so, macht es so? Wird er ihnen eine Rhetorikschulung empfehlen, wie sie am besten über den Glauben reden und so, dass sie auch verstanden werden? Wird er ihnen ein schlaues Buch schicken über Gemeindeleitung? Was ist ihm wichtig? Ein Katechismus sozusagen? Was glauben Christen? Was müssen sie wissen? Was muss man auswendig wissen? Es ist interessant, wenn man jetzt so irgendwo Material sucht, um zum Beispiel für Leute aus dem Iran einen Taufkurs zu machen, was die verschiedenen christlichen Organisationen da so anbieten, ja, an Material. Das orientiert sich so ein bisschen an dem, was ich da vor 50 Jahren im Konfirmandenunterricht gekriegt habe. Was auffällt jetzt in diesem Kapitel, was Paulus hier vermittelt, ist nicht Grundwissen. Was ihm wichtig ist, sind nicht Fakten, sind nicht irgendwelche Lehren, Lehrsätze, lernt das auswendig, sondern was er hier vermittelt, sind Haltungen. Es ist eine Haltung, die ihm wichtig ist. Das Erste, das überrascht uns vielleicht ein bisschen, dass er hier sagt, das Erste und Wichtigste ist diese Haltung, dass wir selber überzeugt sind vom Evangelium. Er sagt hier ja, er schreibt, das Evangelium beruht nicht auf irgendwelchen Meinungen. Das Evangelium beruht nicht auf irgendwelchen Irrtümern. Da ist nicht irgendwo einer, der hat sich was ausgedacht und mit dieser Idee tritt er jetzt an die Öffentlichkeit und hofft, möglichst viele Anhänger dafür zu gewinnen. Sondern er sagt, das, was uns damals bewogen hat, nach dieser Pleite in Philippi, da ist auch eine Gemeinde entstanden, ja, aber nachdem sie dort so verprügelt wurden und die aus der Stadt gejagt wurden, was uns ermutigt hat, war einfach diese Überzeugung, dass dieses Evangelium auf knallharten Fakten beruht. Dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Dass Gott Mensch geworden ist, um meine Sünde auf sich zu nehmen. Dass Jesus verurteilt wurde, dass er gekreuzigt wurde, aber dass er am 3. Tag auferstanden ist. Er sagt, es sind Tatsachen. Das ist eine Tatsache, hinter die keiner jemals mehr in dieser Welt zurück kann. Und weil das Evangelium nicht auf irgendwelchen Meinungen beruht, die sich irgendwer ausgedacht hat, sondern auf knallharten Fakten und Tatsachen, deswegen sagt er, gehe ich los. Und deswegen bin ich auch ermutigt, auch in Thessalonich und jetzt, wo ich wieder hinkomme, wo auch immer in Korinth und wo er gerade ist, das zu sagen. Wir lernen daraus. Was sehr wichtig ist, ist, dass wir selber vom Evangelium überzeugt sind. Wenn wir in dieser Welt auftreten mit einer Haltung nach dem Motto Entschuldigung, dass wir als Christen auch noch da sind, kein Wunder, dass die Leute uns nicht ernst nehmen, oder? Tut mir leid, wir haben doch so ein paar verstaubte Ansichten, ihr seid ja eigentlich schon weiter, aber könnt ihr vielleicht mal drüber nachdenken, dass wir vielleicht noch irgendwo im letzten Jahrhundert sind und liebe Leute, wir haben vom Herrn und Schöpfer dieser Welt klare Anweisungen darüber, was in diesem Leben zählt und was über dieses Leben hinaus zählt. Und dass nur der ewiges Leben hat, der mit Jesus verbunden ist. Mit dieser Nachricht muss sich kein Mensch verstecken. Und diese Nachricht hat Gott nicht irgendwo vom Himmel regnen lassen oder irgendwem ins Herz gegeben, sondern er hat knallharte Tatsachen geschaffen, dass Jesus unter Aufsicht eines römischen Hauptmanns gekreuzigt wurde und dass die Römer 3 Tage später zugeben mussten, er ist nicht mehr da, dass er auferstanden ist. Und dass Jesus dann seinen Jüngern begegnet und sie beauftragt, und das geht ihr jetzt in aller Welt verkündigen, das sagt ihr weiter. Und in aller Welt macht ihr das bekannt, dass ich wiederkommen werde und das Reich, was ich jetzt angefangen habe, zu vollenden. Wenn wir vom Evangelium nicht überzeugt sind, müssen wir uns nicht wundern, dass wir auch sonst niemand überzeugen. Die erste Haltung: Paulus ist sich seiner Sache sicher, weil das Evangelium nicht auf irgendwelchen Vermutungen beruht. Nicht auf irgendwas, was sich einer irgendwo zurechtgelegt hat. Nicht, dass einer sagt, ja, wie kriege ich denn den meisten Anhänger? Also wie finde ich die meisten Leute und gewinne sie irgendwo als Beitragszahler oder so? Sondern wir sind überzeugt, dass Gott gehandelt hat und uns hat er losgeschickt. Und nicht zuletzt auch deswegen, weil wir selbst davon leben, von diesem Evangelium. Wir leben, weil Jesus uns freigekauft hat. Und weil wir aus seiner Kraft leben. Die nächste Überzeugung, die Paulus nennt, überrascht uns vielleicht auch zunächst mal ein bisschen. Er sagt ja hier so schön, Gott hat uns für geeignet gehalten und uns mit dem Evangelium betraut. Wenn wir uns so anschauen, dann sind wir, schaut mal so rechts und links, sind das die Leute, die ihr losgeschickt hättet, um eine lebenswichtige Nachricht in dieser Welt bekannt zu machen? Also wir haben doch oft, dass wir sagen, ah, das kann ich nicht oder so, ja? Also diese, was Paulus hier sagt, Gott hat uns für geeignet gehalten. Und wenn ich jetzt sage, lieber Gott, da bin ich der Falsche, dann sagt er, wer hat das zu entscheiden, du oder ich? Wir haben vor kurzem, am Donnerstag, haben wir bei Mose gelesen, ja? Da kommt auch diese Stelle, wo Mose sagt, ach Herr, tut mir leid, ich kann nicht reden, ich habe so schwere Zunge irgendwo, ich stotter mich da einen zurecht und so. Und was ist die Antwort Gottes, ganz trocken? Wer hat wohl dich geschaffen mit deiner Zunge, mit deinem Reden? Wer hat dich geschaffen? Erzähl mir doch nicht, was du kannst und was du nicht kannst. Wenn ich dich geschaffen habe mit deinen Gaben und mit deinen Grenzen und wenn ich dich jetzt sende, dann ist das doch meine Sache, wenn ich mich blamiere, oder? Und das ist das, was Paulus sagt. Gott hat uns für geeignet gehalten und hat uns losgeschickt. Und Paulus sagt sich bestimmt, Gott hätte bestimmt begabtere Leute gefunden, aber er hat mich geschickt. Es geht doch nicht darum, ob wir jetzt irgendwo meinen, wir müssen so überzeugend auftreten, dass die Leute irgendwo alle niederknien, sondern dass, wenn Gott sich das erlauben kann, uns zu schicken, dann ist es nicht unsere Aufgabe, das in Frage zu stellen. Und wenn Mose sagt, schick doch irgendjemand anders, dann sagt Gott, nee, ich schick dich, obwohl ich dich genau kenne. Also das ist die zweite Überzeugung. Die erste, dass das Evangelium wahr ist. Die zweite, dass Gott sich was dabei gedacht hat, uns zu schicken. Und wer sagt, nee, Gott, da hast du jetzt einen Falschen, der kritisiert Gott und kritisiert seinen Schöpfer. Und sagt, du weißt nicht, was du tust. Und Gott sagt, doch, ich weiß, was ich tue, deswegen schicke ich dich. Und du sollst nicht überlegen, wenn ich sonst hätte schicken können, sondern du sollst das machen, was ich dir auftrage. Eine weitere Haltung beschreibt Paulus hier mehrfach mit mehreren Beispielen, dass er sagt, wir sind aufrichtig bei euch gewesen. Wir haben nicht versucht, euch irgendetwas vorzumachen. Wir haben nicht versucht, euch mit irgendwas einzuwickeln. Wir haben nicht versucht, euch irgendwas da schmackhaft zu machen und es möglichst so zu verpacken, damit es euch angenehm ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man irgendwo ab und zu im Internet was suchen muss. Und also was mich furchtbar nervt, ja, ist, wenn man irgendwo, dann ploppt irgendwo so Schlagzeile auf und so weiter. Das musste, dann neueste Errungenschaft da und da und da. Und dann klickst du, wenn du dich verleiten lässt, da drauf zu klicken, kommst auf 27 Folgeseiten, der eine so belanglos wie die andere und lauter Sachen, wo ich denke, Mensch, das hätte mir der Hund auch erzählen können, was du mir hier erzählst. Aber du wirst so aufgeblasen, dass nichts dahinter ist. Und Paulus sagt, hey Leute, so sind wir doch nicht bei euch aufgetreten. Dass wir uns aufgeblasen haben, als hätten wir hier weiß, was euch zu verkünden und dann war irgendwo heißer Kaffeedampf dahinter. Nichts, sondern wir sind aufgetreten und haben von klein auf und klick und klar gesagt, was ist Sache? Wir haben nicht versucht, irgendetwas hier zu tun und irgendwas zu versprechen, was wir nicht halten können. Wir wollten uns nicht einschmeicheln, wir wollen euch nicht in die Irre führen. Wir sind keine Vertreter, die euch irgendwas aufschwatzen wollen. Wir haben euch nicht angerufen, herzlichen Glückwunsch, du hast im Lotto gewonnen und dann hinterher stellt sich raus, du sollst eine Zeitschrift abonnieren. Nein, wir sind gekommen, um euch zu sagen, was Jesus für euch tut. Wir sind ohne Hintergedanken gekommen und ohne fragwürdige Absichten. Als Christen dürfen und sollen und müssen wir uns wohltuend unterscheiden von den Methoden vieler Drückerkolonnen und irgendwelcher Callcenter, die uns irgendwie das Blaue vom Himmel versprechen und danach ist nichts dahinter. Lassen wir uns nicht dazu verleiten, irgendetwas ins Schaufenster zu packen, was nicht da ist. Sondern lass uns doch davon sprechen, wie Jesus unser Leben verändert hat. Wie Jesus meinem verkorksten Leben Hoffnung gegeben hat. Lass uns davon sprechen, was Jesus in meinem Leben getan hat. Paulus sagt, wir sind ehrlich gewesen. Wir haben nicht versucht, irgendwas aufzubauschen, was nicht da ist. Wir haben einfach gesagt, was Gott getan hat. Und das war ja im Leben von Paulus durchaus einiges, was Gott getan hat. Die nächste Haltung, die Paulus beschreibt, wenn er sagt, wir hätten ja auftreten können als Autorität, als Apostel. Er sagt ja auch, wir sind Gesandte, wir sind von Jesus gesandt. Jesus ist der Herr der Welt, Kyrios ist der Weltherrscher. Er ist der Kaisertitel ist da draus geworden, wenn Jesus der Herr ist. Und Paulus sagt, wir sind seine Gesandten, die sind Botschafter des größten Herrn. Und er sagt, so hätte ich jetzt auftreten können, liebe Leute, alle mal stramm stehen, alle mal zuhören, ich habe euch vom höchsten Herrn was zu sagen. Stattdessen sagt er, wir sind aufgetreten wie eine Mutter, die aus ihren Kindern was Gescheites machen will. Wie eine Mutter, die ihre Kinder hochpäppelt und die für ihre Kinder sorgt. Wie eine Mutter, die liebevoll für ihre Kinder sorgt. Und damit deutlich zu machen, es geht nicht um uns. Es geht nicht darum, dass wir groß rauskommen. In den 70er Jahren kam ein Buch raus von Otto Rieker. Manche haben es vielleicht zu Hause, Mission oder Tod. Ja? Ein sehr beeindruckendes Buch und immer noch aktuell. Otto Rieger beschreibt darin und sagt, wenn eine Gemeinde aufhört, das Evangelium zu bezeugen, Mission ist ja Auftrag, das ist das Fremdwort für Auftrag. Wenn eine Gemeinde ihren Auftrag vergisst, ist sie dem Tod geweiht. Dann werden sie sich irgendwann bloß noch übereinander reden, werden miteinander streiten, werden immer bloß noch fragen, wer Recht hat, aber sie werden nichts mehr in dieser Welt bewirken. Mission oder Tod, und dieses Büchlein. Und daraus könnte man ja jetzt ableiten können, sagen, wir müssen vor allem deswegen evangelisieren, damit wir selber überleben. Ne? Und wenn es uns irgendwo in 20 Jahren noch geben soll, dann müssen wir losgehen, müssen evangelisieren. Interessant finde ich ja, dass Paulus hier gar nicht so argumentiert. Ja? Dass er nämlich sehr deutlich sagt, es geht ja gar nicht um uns. Es geht doch gar nicht darum, dass ich jetzt ein bisschen nah unterwegs bin, damit die Gemeinde überlebt und die nächste Generation noch übersteht. Es ist doch nicht Aufgabe, es ist doch nicht Selbstzweck, Evangelisation. Sondern sagt, es geht, wie eine Mutter ihre Kinder aufpäppelt und hofft, dass die dann so richtig kräftig sind, wenn sie selber nicht mehr kann. Es geht nicht um uns, sondern er schickt uns mit einer dienenden Haltung. Wir dienen dem Herrn Und zugleich dienen wir den Menschen, zu denen er uns sendet. Indem wir den Menschen des Evangeliums sagen, tun wir nicht uns was Gutes in erster Linie, sondern denen. Und das Beste, was den Menschen passieren kann, ist, dass sie selber Jesus entdecken. Und deswegen ist das Nächste, was Paulus hier aufzählt, eine dienende Haltung. Er sagt, es ging doch nicht um uns. Wir haben uns doch auch als Apostel ganz zurückgenommen. Wir haben doch all das getan für euch. Es geht um euch. In den 3 Wochen, wo wir da waren, haben wir alles getan, dass in euch dieses ewige Leben entsteht, das euch in die Ewigkeit führt, dass in euch dieses Leben entsteht, das euch rettet und das von euch aus wieder das Leben weitergeht in eure Umgebung. Obwohl wir mit Autorität hätten auftreten können, sind wir behutsam mit euch umgegangen. Paulus schreibt dann später an die Korinther, ja, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Und was sagt er, was die Botschafter tun? Wir bitten an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Er kommt als Botschafter und sagt, meine Botschaft ist eine Bitte. Auch bitte, lasst dich doch mit Gott versöhnen. Er kommt nicht mit Forderungen, kommt nicht mit Drohungen, kommt nicht, wehe dir, wenn nicht, sondern mit Bitten. Liebevoll wie eine Mutter, die für ihre Kinder sorgt, sind wir mit euch umgegangen, sagt er. Und das führt jetzt zur nächsten Haltung abschließend, wenn Paulus hier sagt, wir hatten euch so sehr ins Herz geschlossen, dass wir bereit waren, euch nicht nur die gute Botschaft von Christus weiterzugeben, sondern unser eigenes Leben mit euch zu teilen. Wir haben euch ins Herz geschlossen. Paulus sieht seine Aufgabe als Bote darin, die Liebe Christi zu verkörpern, nicht nur davon zu reden, zu verkörpern. Das ist das, was Jesus tut. Jesus verkörpert die Liebe Gottes. Und weil er die Liebe Gottes zu den Menschen bringt, sieht er ihre Not und hilft. Und Jesus heilt, er macht gesund, er befreit, weil er die Not der Menschen sieht. Er verkörpert die Liebe Gottes. Und dann sagt Jesus, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und Paulus sagt, so sind wir unter euch gewesen. Wir haben die Liebe Gottes bei euch verkörpert. Wir haben euch ins Herz geschlossen. Soll ich es mal so steil formulieren und sagen, wer die Menschen nicht liebt, kann ihnen auch nicht das Evangelium sagen. Wenn ich die Menschen nicht liebe, wie will ich ihnen die Liebe Gottes nahebringen? Wir haben immer so Angst, das Evangelium zu verfälschen. Ja, ist es denn keine Verfälschung des Evangeliums, wenn wir die Botschaft der Liebe lieblos weitergeben? Er sagt, wir haben euch ins Herz geschlossen und deswegen haben wir unser Leben mit euch geteilt. Wir haben unter euch gelebt, wir haben mit euch gearbeitet, wir haben mit euch eingekauft, haben mit euch gekocht, haben mit euch gegessen, wir haben mit euch Zeit verbracht, wir haben euch aus unserem Leben erzählt. Und das ist offenbar das, was die Thessalonicher in diesen 3 Wochen verstanden haben, sodass er seinen Brief damit beginnen kann, dass er sagt, das geht jetzt einfach weiter. Wir sind nicht mehr da und plötzlich reden alle davon, dass ihr genau das weitermacht, was wir bei euch angefangen haben. Ich finde es spannend. Paulus, der hier kurz zusammenfasst, was in diesen 3 Wochen passiert ist und was nach diesen 3 Wochen in Thessalonich weiterging. Er beschreibt nicht Techniken, er beschreibt nicht Strategien, er beschreibt nicht Lehrsätze, er beschreibt Haltungen. Das Evangelium ist die Wahrheit. Gott hat sich was dabei gedacht, dass er uns gesandt hat. Deswegen geht es darum, diese Botschaft unverfälscht weiterzugeben. Nicht irgendwo dick aufzutragen, sondern uns zurückzunehmen, um andere zu gewinnen. Und das Ganze in einer Haltung der Liebe und der Zuwendung zu den Menschen. So könnte man dieses Kapitel einfach zusammenfassen. Und er sagt, das ist das, was ihr gesehen habt und was ihr weitermacht und was jetzt weitergeht. Ich finde es spannend und auch aktuell, was Paulus hier beschreibt. Haltungen, um die geht's. Nicht Techniken, nicht Ausbildung, nicht Wissen, nicht irgendwelche Lehrsätze. Haltungen. Amen.